come on, birds of people. We're now in season 25. Let's rock the anniversary. Freestyle Football Fanball. Ja, nach fast 600 Folgen herzlich willkommen in der Jubiläums-Season 25 der Serie Börse People. Und diese ist maximal Freestyle ausgelegt. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 11. Gast in Season 25 ist Christian Vollmuth, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere BSW in Deutschland. Lieber Christian, servus und herzlich willkommen per Telefon in meinem Podcast.
Hallo Christian, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ganz vielen Dank dafür. Gruß nach Wien.
Groß nach Wien, du bist immer wieder in Wien zu Gast. Wir sind auch beide Beiräte im Zertifikateforum Austria Zertifikate, strukturierte Wertpapiere. Darum geht's heute in diesem Podcast. In welcher schönen deutschen Stadt erwische ich dich per Telefon gerade?
Du erwischst mich gerade zu Hause. Im Homeoffice in Starnberg. Ich bin ja Bayer, spreche ein astreines Hochdeutsch. Auch wenn man es nicht hört, und mache mich dann nachher auf dem Weg nach Frankfurt. Morgen findet die Kapitana-Konferenz der BaFin statt. Dann muss ich Mitte der Woche auch noch nach Brüssel. Habe da noch einen Termin zur Regulierung. Also es wird eine spannende Woche. Aber gerade bei schönem Wetter erwischst du mich vor zwei Monitoren im schönen Starnberg.
Das klingt doch
nicht
wunderbar.
Sondern ja, im Arbeitszimmer.
Den See hätte ich jetzt in der Folgefrage gehabt, ja. Aber es klingt nach herrlichem Sommerkopfkino und Deutschland hat ja keinen Stress momentan in dieser Phase der Fußballweltmeisterschaft. Schon fix qualifiziert für den weiteren Verlauf und es ist alles sehr spannend. Lieber Christian, ich habe es anmoderiert. Wir sehen uns ein paar Mal im Jahr in Wien, weil du gerne nach Wien kommst. Den Eindruck habe ich, um die Arbeit des Zertifikateforum Austria zu verstärken. Da komme ich dann im zweiten Teil der Folge mit dir dazu. Zunächst einmal Karriere, Werdegang, Podcast, das interessiert mich auch bei dir und ich habe mich da ein bisschen auf LinkedIn schlau gemacht, was du selbst eingegeben hast, wie deine Karriere so verlaufen ist und am Beginn stand ein Studium, das dich zum Juristen gemacht hat, aber bitte mal in eigenen Worten, wie es bei dir losgegangen ist.
Ja, ich habe meinem Vater nachgeeifert, der war ein hervorragender Jurist. Hat in München studiert und war in Augsburg am Lehrstuhl und ist dann ins Innenministerium gegangen und nach Bonn. Damals war die Hauptstadt ja noch Bonn. Und ich konnte wohl als Kind bayerisch sprechen, zumindest die ganze Verwandtschaft hat in München und in Bayern gelebt. Und habe aber dann mein Bayerisch abgelegt und mein Vater hat seine Karriere als Beamter gemacht. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich das Lobbying so mag oder das Verbandsgeschäft und gerne mit Beamten rede, weil das gehört ja zu meinem Kernjob dazu, mich mit der Regulierung auseinanderzusetzen und dementsprechend auch häufig in Ministerien zu sein. Vielleicht schließt sich da so der Kreis, aber um es ein bisschen schneller und kürzer zu machen. Ich habe also Jura studiert und am Ende festgestellt oder durch einen reinen Zufall bin ich zur Deutschen Bank gekommen und war die ersten 9 Jahre meines beruflichen Lebens dann von 2001 bis 2010 in der Rechtsabteilung der Deutschen Bank in Frankfurt und habe dort im Wesentlichen den Aktienhandel betreut und mich mit außerbörslichen Derivategeschäften beschäftigt, also mit großen Aktienderivate-Transaktionen. Und nach 8-9 Jahren kam das Angebot, zum Verband zu wechseln. Der war im Aufbau. Die haben dann festgestellt, dass sie einen Juristen brauchen, der fehlte noch. Und wenn man sich anschaut, was das Kerngeschäft eines Verbandes ist, dann gehört dazu, dass man die Regulierung natürlich begleitet, diese Gesetzgebungsverfahren und versucht, zum Wohle der eigenen Industrie da natürlich auch Einfluss zu nehmen und Schaden von der Industrie abzuhalten. Und so bin ich dann gewechselt und war dann 7 Jahre bei unserem Vorgängerverband, beim Deutschen Derivateverband. Habe dann nochmal einen Ausflug in die Realwirtschaft gemacht, sage ich immer. Bin also aus dem Verbandsgeschäft, aus der Blase des Verbandsgeschäfts zu einem Finanzdienstleister, zu einem Indexanbieter nach Frankfurt gewechselt. Habe dort 5 schöne Jahre verbracht bei der Selective AG. Und dann kam nochmal der Ruf, ob ich mir nochmal vorstellen könnte, zum Verband zurückzukehren. Und ich habe immer so ein bisschen das Verbandsgeschäft vermisst oder habe das sehr gemocht und mochte auch den Verband ganz besonders, weil ich glaube, unsere Industrie besteht aus ganz besonderen Leuten. Da werden wir sicherlich gleich noch drüber sprechen. Und absolut, so bin ich 22 zurückgekommen.
Ja, und jetzt unterbreche ich dich mal noch ganz kurz. BSW geht dann schön langsam los. Da gibt es einiges zum Erzählen, auch was die Namensfindung betrifft. Ich möchte mit dir ganz aktuell auch noch ein Bild in die Gründungsgeschichte des Verbands in Deutschland zurückgehen. Du bist 2010, wenn ich das richtig sehe, in den DDV, den Deutschen Derivateverband, reingekommen als Counsel zunächst, bist dann Managing Director geworden. In Wien beim 20. Zertifikate-Award gab es auf der Bühne eine kurze Diskussion, dass der Schweizer Verband knapp vor dem österreichischen Verband als erster europäischer Verband gegründet worden wäre. Sehr viel Konjunktiv drinnen, denn Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt bitte ich dich kurz einzusteigen.
Naja, da musste ich dem Philipp Arnold, den ich ausgesprochen schätze, nur ganz kurz widersprechen. Und wenn man ein guter Gast ist, dann darf man natürlich nicht zu sehr die Rechthaberei an den Tag legen, da ich witzigerweise aber in meiner alten Funktion damals die Satzung des ersten deutschen Verbandes geschrieben hatte. Und da, das stimmt auch schon nicht ganz, weil es gab zwei Verbände in Deutschland, das Derivateforum und den DDI, das Deutsche Derivateinstitut, das wurde, glaube ich, noch ein paar Monate vorher gegründet. Aber das war so im Jahr 2004, 2005 wurden die ersten beiden Verbände gegründet. Und irgendwann haben die sich zusammengesetzt und festgestellt, es macht doch mehr Sinn, wenn man mit einer Stimme spricht und nicht mit zwei Stimmen beim Regulierer auftaucht. Und dann kam es zur Gründung des Deutschen Derivateverbandes auch an einem schönen Datum, am Valentinstag, am 14. Februar 2008. Und dementsprechend kennen die meisten, also auch wenn du in Deutschland rumfragen würdest, würden wahrscheinlich 95% der Menschen sagen, ja, 2008 wurde der Verband gegründet, also die den Verband kennen, aber es gab zwei Vorgängerinstitute. Also wenn man es ernst nimmt, sind wir ein bisschen älter, aber eigentlich wollen wir uns ja gar nicht so alt machen.
Ihr seid jung geblieben, wie die ganze Branche jung geblieben ist. Natürlich, jetzt sind wir zurück im Jahr 2022, aber ich wollte das natürlich noch kurz reflektieren. BSW, Bundesverband für strukturierte Wertpapiere. Du bist damals noch in den DDV zurückgekommen, entnehme ich einer Pressemeldung. Du warst gemeinsam mit dem Henning Bergmann, liebe Grüße auch an ihn, der damals Co-Geschäftsführer war. Ihr wart zwei geschäftsführende Vorstände und dann ist die Umbenennung, glaube ich, ein Projekt geworden. Warum eigentlich?
Ja, weil das war irgendwie, wenn ich jetzt sage, eine Herzensangelegenheit. Aber wenn man jetzt so ein bisschen reflektiert und kritisch drauf schaut auf die Geschichte, dann hatten wir auch mal Zeiten mit der Finanzkrise und auch den Lehman-Zertifikaten, wo es einfach Vorurteile und auch Vorwürfe gegenüber der Industrie gab. Und die bestehen heute immer noch. Also die Verbraucherschützer oder auch das politische Berlin oder auch zum Teil in den Ministerien werden Zertifikate noch kritisch gesehen, auch mit bestimmten Vorurteilen, die gar nicht zutreffen, mit denen man aufräumen muss. Das ist ja die Kernaufgabe des Verbandes, nicht nur Regulierungsvorhaben zu betreiben, sondern auch für eine ordentliche Markttransparenz und für auch eine Transparenz des Produktes zu sorgen. Und dann haben wir uns gesagt, was sind wir im Kern? Also wir haben jetzt nicht eine Werbeagentur genommen und haben gesagt, jetzt denken wir uns so einen fancy Namen aus, der besonders cool klingt und machen eine Modeschöpfung eines kunstvollen Namens, sondern wer sind wir? Und wenn man sich das anschaut, dann stellt man fest, das ist ein verbrieftes Wertpapier. Das wird an Börsen gehandelt. Da gibt es einen Prospekt dazu, der bei einer Aufsichtsbehörde, also bei uns bei der BaFin hinterlegt wird. Und dementsprechend sind wir ein Wertpapier. Und so wie eine Aktie oder auch eine Anleihe. Also wenn du dir das Risikoprofil von uns anschaust, dann liegen wir ja irgendwo zwischen Anleihen und Aktien, je nachdem, was für ein Zertifikat, was für ein strukturiertes Wertpapier man kauft, mit welcher Ausgestaltungskomponente. Und dann haben wir gesagt, dann nennen wir uns doch einfach wie das, was wir sind. Wir geben uns den Namen strukturiertes Wertpapier, also ein Wertpapier mit Struktur. Und dann, das ist vielleicht noch die Anekdote, dann haben wir uns überlegt, dann gab es zwei, drei Varianten, nennen wir uns den Verband der strukturierten Wertpapiere oder so beim Deutschen Derivateverband, den DDV, den Deutschen Verband der strukturierten Wertpapiere, oder nennen wir uns Bundesverband strukturierter Wertpapiere. Und dann habe ich einen befreundeten Geschäftsführer von einem anderen Verband angerufen und hat gesagt, sag mal, du hast doch auch das B im Namen. Ihr seid ein Bundesverband, hast du eigentlich einen Landesverband? Da sagte der, nee, wir haben keinen Landesverband, wir wollten nur ein bisschen größer erscheinen, damit wir am politischen Berlin auch schön mitsprechen können. Da gibt es ja die großen deutschen Bankenverbände, BDB, Bundesverband Deutscher Banken und BVR, den der Genossenschaftsbanken. Und dann haben wir gesagt, Mensch, dann wollen wir auch im Konzert der Großen mitspielen. Wir wollen ja auch an den Tisch sitzen. Und dann nennen wir uns BSW. So, das fanden wir alle super.
Eigentlich alles und richtig gemacht, ne? Kann man sich nichts vorwerfen, ja.
Aber du hast es wahrscheinlich, willst du es schon ansprechen?
Ja, es liegt mir auf der Zunge. Nein, also ich habe natürlich jetzt nur die Frage an dich, wie knapp später, und das ist ja die Sache, die ich nicht genau weiß, war die Sarah Wagenknecht mit ihrem Bündnis dann da und hat Google geflutet mit eurem wunderbaren BSW?
Also kann ich auch die Wahrheit definitiv auf den Tisch legen. Und es war also kurz nach uns, aber wir waren 2 Wochen vor Sarah, sind wir mit der Pressemitteilung rausgekommen. Wir haben immer im September, machen wir unsere politische Jahreskonferenz, die heißt BSW-Forum. Und da waren 23 natürlich groß mit Pressemitteilungen. Wir haben das natürlich auch, so wie es sich für einen guten Juristen gehört, natürlich auch markenrechtlich geprüft. Also wir sind nicht der erste BSW in Deutschland, sondern es gibt natürlich auch das Beamten-Sozialhilfewerk. Es gibt den Bundesverband der Solarwirtschaft. Also wir haben gar nicht an Sarah gedacht. Man kann diese 3 Buchstaben auch nicht schützen. Ja. Also es gibt schon ganz viel. Es gibt ungefähr 15.000 Verbände in Berlin. Also für alles auf dieser Welt kannst du ein Lobbying betreiben. Und da haben wir das dann nicht einfallen lassen, aber haben uns dafür entschieden. Und 2 Wochen später geht durch die Presse Sarah Wagenknecht, verstand sich ja nicht mehr so ganz gut mit den Linken und hat ihr eigenes Bündnis gegründet. Und muss man ja historisch, wenn man das betrachtet, den eigenen Namen zu nehmen, aber jetzt sind wir dabei, das wieder umzubenennen. Ganz ehrlich gesagt, es kamen ein paar Mitglieder dann auch um die Ecke und sagten, was machen wir jetzt und sollen wir den Namen nochmal ändern und können wir dagegen irgendwas unternehmen? Und es ist ein guter, wenn man marketingtechnisch drauf schaut, hat es uns sogar geholfen, weil es uns in der Präsenz in Berlin, wenn ich ins BMF, ins Ministerium gelaufen bin und habe gesagt, hier, Vollmut vom BSW, war das immer der erste Lacher. Und dann habe ich natürlich nicht die linken Positionen vertreten, sondern die der führenden Emittenten von strukturierten Wertpapieren. Und wenn du mir jetzt noch eine letzte Anekdote zugestehst, ich saß mal bei der CDU im Büro eines Bundestagsabgeordneten, der uns noch nicht so gut kannte, hat mal Antrittstermin. Ich hatte dann auch den Professor Johanning aus unserem wissenschaftlichen Beirat dabei. Und dann raunzte der Abgeordnete, also sein Büroleiter organisiert ja die Termine, der guckte dann nur drauf und raunzte sein Büroleiter an, warum der BSW jetzt hier wäre, was die denn wollen. Und dachte, es wäre jetzt jemand von der linken Partei da. Und das sorgt aber dann für einen Lacher. Und dann haben wir aufgeklärt, wer wir sind. Und dementsprechend, ich will jetzt nicht sagen, hat uns das geholfen, aber es hat uns definitiv nicht geschadet. Also in den 3 Jahren, seit 2023, sind wir noch nicht einmal mit einer Position der linken Partei oder von Sarah Wagenknecht verknüpft worden. Und meine persönliche Meinung, das ist auch gut so.
Ja, also da schließe ich mich an. Und die Geschichte ist natürlich durchaus spannend, weil man bei der Gelegenheit, glaube ich, diese Eselsbrücke schön auch bringen kann, das BSW, der BSW irgendwie einzureihen. Und natürlich eine spannende Sache. Früher gab es, glaube ich, diesen Darts-Verband, den DDV, den Deutschen Darts. Den gibt es höchstwahrscheinlich immer noch, aber das hat mir, glaube ich, der Henning mal erzählt, dass das immer verwechselt wurde. Kann ich mich auch noch
erinnern. Nee, ach so, den Deutschen Derivat.
Den DDV, Deutschen, war der Darts-Verband.
Ja, den glaube ich, immer noch.
Den gibt es noch.
Also es gibt nicht mehr den Verband der Videotheken. Manche Sachen überholen sich auch im Laufe der Zeit, weil jetzt eher gestreamt wird. Also es gab auch mal einen großen Videothekenverband, aber Dart ist eine Sportart, die wird unglaublich gerne gesehen. Ist ja wahnsinnig erfolgreich. Ellie Pelly als Stichwort an London. und gibt gute deutsche Dart-Player. Es gibt auch einen tollen Österreicher, mir ist jetzt der Name entfallen, aber also Dart ist ein Sport, der ist im Kommen. Also den Verband wird es sicherlich noch geben.
Ja, dann sind wir in der Ist-Zeit jetzt und ich bin auf der Homepage der BSW. Das ist natürlich das BSW, ist bei der Sarah, nehme ich an, irgendwie eher der Artikel, mit dem man assoziiert, und der BSW, der Bundesverband strukturierte Wertpapiere, das seid ihr. Und ich bin jetzt mal auf der Homepage und da gibt es einen Vorstand aus 5 Personen mit dir als geschäftsführenden Vorstand. Und dann finde ich da noch 4 Vertreter von Emittenten. Also da, bis auf dich teilt sich das Bild mit Österreich und ihr seid ein 5er Vorstand. Stellen wir mal kurz den BSW in seiner Größe dar. Es wird ja aus Österreich immer wieder auch sehr gerne betont, dass du ein tolles Team an Mitarbeiterinnen vor allem hast, also sehr, sehr weiblich das Team, und damit natürlich einiges weiterbringen kannst, unabhängig vom Vorstand. Aber stell uns mal kurz den BSW vor, bitte.
Mache ich gerne. Also, du bist gerade auf die Website gegangen, hast du gesagt, das habe ich jetzt auch schnell gemacht. Und sehe natürlich den Reiter mit über uns. Also du hast es schon richtig gesagt, bei jedem Verband oder bei jedem Verein gibt es eine Mitgliederversammlung, gibt es erstmal Mitglieder, wie bei einem Fußballverein. Und bei uns sind die Mitglieder Banken. Wir sind ja der Verband zur Vertretung der Interessen der führenden Emittenten von strukturierten Wertpapieren. Und der Vorstand wird aus dem Kreis der Banken gewählt. Das sind 4 gewählte Mitglieder, also 4 Vertreter von Häusern, von Banken, die Mitglied sind. Und ein Hauptamtlicher, der angestellt ist, das bin ich. Und die Gewählten werden alle 2 Jahre gewählt. Und momentan haben wir da eine gute Präsenz. Wir haben, wenn du unseren Markt anguckst, haben wir ein Primärmarktgeschäft und auch ein Flow-Geschäft, ein Sekundärmarktgeschäft, also die Vertreter von Anlageprodukten und die auch Hebelprodukte emittieren. Und das ist in der Vergangenheit immer so gewesen, dass das recht ausgewogen dann auch in der Verbandsführung die Industrie auch vertreten ist. Also du hast da die großen Häuser, wenn ich jetzt namentlich erwähne, du hast eine DZ Bank, eine DK Bank, und du hast als Vertreter des Flow-Geschäfts hast du die Société Générale und von Tobel. Also alles renommierte Banken. Wenn du unsere Mitgliedsbanken anschaust oder wenn ich einen Bundestagsabgeordneten unserem Verband vorstelle und dann habe ich diesen 1-Minuten-Pitch, wer sind wir eigentlich, dann ist das ja das Who-is-who der Bankenbranche. Also definitiv, von der weltgrößten Bank JP Morgan, du hast die Europas größte Bank, eine BNP. Ich brauche dir jetzt nicht die 15 Mitglieder da einzeln vorlesen, aber das ist schon beeindruckend, wer da bei uns Mitglied ist. Und dementsprechend zahlen natürlich die Mitglieder auch einen Mitgliedsbeitrag. Und wir verfügen über ein Budget, dass wir 2 Geschäftsstellen betreiben können. Eine in Frankfurt und eine in Berlin. Und insgesamt 10 Mitarbeiter, die hauptberuflich angestellt sind. Mhm. Du hast das Team angesprochen. Das besteht natürlich auch zum Teil aus Juristen, weil wir Regulierungsvorhaben begleiten, Gesetzgebungsvorhaben aus Brüssel und aus Deutschland. Wir haben eine Kommunikationsabteilung, weil ein Kern unserer Aufgabe ist natürlich auch, die Transparenz in den Markt zu bringen. Ich glaube, was besonders ist an unserem Verband, ich sage immer, das ist ein Mitmachverband, unsere Mitglieder, und das schätze ich auch so ungemein an unserer Industrie, nicht nur, dass es nette Leute sind, dass die Leute oder die Mitglieder sich auch sehr stark einbringen. Also wir haben mehrere Ausschüsse, Rechtsausschuss, Steuerausschuss, wir haben Arbeitskreise, Arbeitskreis Direktbanken zum Beispiel, weil die Direktbanken bei uns, die Onlinebanken, die Neobroker, Fördermitglied sind, genauso wie die Börsen, also Frankfurt, München, Stuttgart. Also wir haben Mitglieder, die nehmen an den Sitzungen teil, die bringen sich ein. Also die nehmen viel, also auch unser Vorstand wenden viel private Zeit auf. Und so ist es ja auch beim ZFA bei euch in Österreich, um die Interessen der Industrie oder die Belange der Industrie auch voranzubringen. Und da darf ich mich glücklich schätzen, dass ich da so ein tolles Team habe, oder wir im Vorstand entscheiden ja gemeinsam. Wir haben regelmäßig Vorstandssitzungen, also wir treffen uns nicht nur einmal im Jahr, sondern wir treffen uns eigentlich alle 6 bis 8 Wochen. und haben ja auch eine ganze Menge Themen immer auf dem Tisch und dann entscheiden wir gemeinsam, wie wir voranschreiten und meine Aufgabe ist es, das halt dann auch umzusetzen und da ist es toll, dass wir eine Büro in Frankfurt haben, weil wir da durch nah an den Mitgliedern dran sind und natürlich auch an der BaFin, weil die Wertpapieraufsicht in Frankfurt vertreten ist. Also die BaFin sitzt ja mit ihrer Bankenaufsicht in Bonn, aber die Wertpapieraufsicht mit ungefähr 600 Mitarbeitern sitzt in Frankfurt und mit denen sprechen wir natürlich regelmäßig. Und in Berlin haben wir den direkten Kontakt zu den Abgeordneten, zu den Ministerien, die auch eine ganz wichtige Rolle haben in der Gesetzgebung. Und sind dann vor Ort vertreten. Also da sind wir froh, dass wir so gut aufgestellt sind. Und mit 10 Mitarbeitern, du hast es angesprochen, kann man natürlich auch eine ganze Menge bewegen. Das ist, wenn du die Gesamtlandschaft der Finanzverbände, der Bankenverbände anschaust, gibt es natürlich größere. Ich habe vorhin mal den BDB erwähnt oder den BVI oder der größte in Deutschland ist sicherlich der Verband der Versicherer, der GDV, mit, glaube ich, 160, 180 Mitarbeitern. Aber mit den 10 brauchen wir uns nicht verstecken und haben, glaube ich, in der Vergangenheit viel bewegt und viel gemacht und wir haben ja auch noch viel vor.
Du bist im Board auch der EUSIPA, der Europäischen Branchenvereinigung, arbeitest da intensiv mit unserer, sage ich jetzt mal, Präsidentin Heike Abter zusammen. Ihr zwei seid auch ein Team. Du bist auch im ZFA-Beirat. Hast du sonst noch so Legionärspositionen wie in Österreich in anderen Verbänden oder ist dieser ZFA-Beirat? Na, dann fühlen wir uns geehrt mal.
Nee, also ich bin ja durch mein Tagesgeschäft vollkommen ausgelastet und habe auch, also erstens bräuchte ich die Zustimmung des Vorstandes, wenn ich noch weitere Mandate wahrnehmen wollte. Das mit EUSIPA ist natürlich oberhalb der nationalen Verbände brauchst du eine Vertretung in Brüssel und musst ja auch die nationalen Interessen irgendwo bündeln, um dann mit einer Stimme in Europa zu sprechen. Das wird ja, du hast Heike Abter erwähnt, ganz toll von Heike Abter und dem Generalsekretär und auch dem Vizepräsidenten hier aus der Schweiz ja auch da in Brüssel gesteuert über EUSIPA. Das ist super wichtig, dass wir so eine Vertretung haben und ich arbeite sehr gerne mit der Heike zusammen und mehr Mandate habe ich nicht. Also mein Tagesgeschäft, mein Tag ist voll, mehr brauche ich auch nicht.
Dann fühlen wir uns als Österreicher geehrt und Christian Wulff kommt auch immer wieder gerne nach Wien zu diesen Treffen des Beirats in Österreich. Dazu auch danke an ihn an dieser Stelle. Ich bin jetzt auf deiner Homepage weitergehüpft zu einem anderen Reiter, ja. Der heißt Unsere Positionen und ich möchte dich für die Hörerinnen und Hörer nur ganz kurz bitten, so fast schon Wordrap-mäßig, in wenigen Worten zu sagen, worum es bei diesen Dingen geht. Das werden vielleicht nicht alle zuordnen können, was jetzt genau hinter der Retail Investment Strategy, hinter der RIS steckt. Vielleicht ganz kurz, Christian, bitte.
Ja, das mache ich ganz kurz, aber dann fange ich vielleicht sogar mit dem Übergeordneten an, mit der Savings und Investment Union, wenn du jetzt auf den zweiten Punkt unserer Position gehüpft bist. Der Vorgänger war ja die Kapitalmarktunion und dann wurde das 2025 in Brüssel umbenannt. Da gab es ja den berühmten Letter und Draghi-Report, die haben ja ihre Berichte da 2024 veröffentlicht, die dann von der Kommission aufgegriffen wurden. Und man wollte deutlicher machen, dass man das Vermögen der EU-Privatanleger in Höhe von 11 Trillionen Euro mobilisieren möchte und deswegen übergeordnet will man den Kapitalmarkt stärken und hat das aber dann Savings und Investment Union genannt. Daraus entstehen natürlich wiederum Regulierungsvorhaben und eins davon ist die RIS, die Retail Investment Strategy. Die spannt sich quasi über den kompletten Kapitalmarkt, aber jetzt auf uns bezogen wird das für die Branche der strukturierten Wertpapiere oder für die Zertifikatebranche bedeuten, dass man ein neues Erfordernis im Produktzulassungsprozess hat, also dass man neue Produkte mit vergleichbaren Produkten am Markt im Hinblick auf Kosten und Performance vergleichen muss. Das ist unter dem Oberbegriff Value for Money. Vielleicht ist dir das schon mal über den Weg gelaufen. Da geht es jetzt in die Details, wie das dann genau gemacht wird. Es wird ein Rechtsrahmen für Zuwendungen, für Inducements, der soll verschärft werden. Also da wird auch nochmal eingetaucht von Seiten der Regulierung. Es wird leider mal wieder dann auch am KIT geschraubt werden, also an dem Informationsblatt, dem Key Information Document. Das ist ja unter der PRIF-Verordnung. Da soll dann ein Dashboard erforderlich sein, also nochmal eine Zusammenfassung, eine vereinfachte der Zusammenfassung. Und da sollen dann auch Nachhaltigkeitsziele sollen dann da auch rein. Also es wird an verschiedenen Stellen, ja, wenn du zurückdenkst, seit 2004, da kam die MiFID I ins Leben, dann kam irgendwann MiFID II und so wird die Regulierung immer weiter verfeinert. Grob gesagt, was ist unsere Zielsetzung? Wir hatten uns gehofft, es gab ja jetzt auf europäischer Ebene wirklich das Bestreben, auch von unserem Bundeskanzler auch getrieben und auch aus dem Finanzministerium, vom Finanzminister, vom Lars Klingbeil, da wir auch ein Schreiben vor kurzem im März von 6 europäischen Finanzministern an die Kommission, dass man doch bitte jetzt mal Richtung Burden Reduction, das sind die Stichworte, und Simplification, also dass man die Regulierung simplifiziert und dass man versucht, die bestehenden Gesetzesvorhaben mal zu überarbeiten. Und das ist unter dem Übergriff Omnibus, also nicht der Omnibus, der durch die Gegend fährt, aber dass man bestehende Regulierungsvorhaben dann einfach auf den Prüfstand stellt im Rahmen eines sogenannten Omnibus. Und die einzige Kommissarin, die Albuquerque, also die portugiesische Kommissarin, die Finanzmarktkommissarin, die hat sich leider, bis jetzt muss man so sagen, dagegen gestellt und hat jetzt doch die RIS ins Leben gerufen. Das heißt, wir sehen nach wie vor weiter, dass der Zug der Finanzmarktregulierung nicht langsamer fährt, sondern einfach weiter fährt.
Fürchterlich.
Und mein Lieblingsbeispiel, und das ist unsere Position. Wir haben ja gar nichts gegen Regulierung. Also post Lehman weißt du ja, dass 2008, 2009 eine ganze Menge Finanzmarktregulierung auch ins Leben gerufen wurde, die sicherlich auch notwendig war, weil du willst natürlich auch stabile Kapitalmärkte haben. Aber man kann es natürlich mit der Detailregulierung irgendwann auch so übertreiben, dass sie unverständlich wird. Und wenn du zurückblickst,
und Angst dann war macht das auch dem Retail.
Und Angst macht, oder? Ja, das genau. Dass der Anleger, der da auch durch diesen Boost nicht mehr durchschaut. Also nehmen wir das Beispiel KIT, also Informationsblatt. Kein Mensch wird was dagegen sagen, dass wenn du ein Finanzprodukt anbietest, dass man das auf wenigen Seiten dem Anleger erklärt. Also verständlich, dass er informiert wird über die Kosten, dass er die Risiken kennt, dass er die Funktionsweise kennt, wie sich das Finanzprodukt in bestimmten Kapitalmarktsituationen verhält, also eine Performance-Szenario-Analyse. Das ist ja per se alles gut. Da würden wir beide nicken und sagen, super, finden wir gut. Und es wurde ja 2017, 2018 ins Leben gerufen unter der PRIPS-Regulierung, war ja auch eine gute Idee. Nur so verschlimmbessert über mehrere Gesetzgebungsvorhaben über die Jahre, dass man jetzt meines Erachtens das Produktinformationsblatt nicht mehr versteht. Und wir haben mal bei unseren Direktbanken eine Umfrage gemacht im Verband und haben gesagt, könnt ihr mal nachschauen, wie viele dieser Informationsblätter werden tatsächlich von den Anlegern geöffnet? Mhm. Und das Feedback war, 90% der Anleger öffnen es nicht. Also das kannst du jetzt auch umdrehen und kannst sagen, 10% öffnen es, ob die 10% es lesen, sei dahingesagt, vielleicht öffnen sie es auch nur kurz und schließen es, nachdem sie die ersten drei Sätze gelesen haben. Aber das ist für mich das Paradebeispiel einer vollkommen ausufernden Regulierung, die nichts mehr bringt. Und wenn ich dann höre, unter dem Stichwort RIS, jetzt schrauben wir nochmal an PRIPS herum, und wir brauchen ein Dashboard, eine Zusammenfassung, der Zusammenfassung, dann glaube ich, dann läuft viele wieder falsch.
Ja. Dann drehen wir doch das Risiko mal ins Positive, denn es ist in Europa schon so der Punkt, dass die private Altersvorsorge stärker doch ein bisschen in die Köpfe kommt, weil sie sich halt staatlich nicht so ganz ausgehen kann in vielen Ländern. Und da ist euch, glaube ich, aus dem BSW schon was Tolles gelungen, mit den SRI-Risikoklassen hier die Zertifikate einzureihen, was die Risikosituation bringt, mit einem großen Aha-Erlebnis, wenn man es volumensgewichtet anschaut. Ich habe jetzt herumgekryptet und du bitte, Christian, erzähl's kurz, was ich meine mit den SRI-Risikoklassen.
Ja, dann bist du auf unserer Webseite zum Reiter Marktstatistiken gesprungen. Da haben wir jahrelang, also seit Bestehen des Verbandes, das macht ja fast jede Industrie, dass man die Größe des Marktes darstellt. Und das haben wir im ersten monatlichen Rhythmus, dann im vierteljährlichen Rhythmus ja auch immer gemacht und haben uns dann irgendwann gesagt, ja, dann schicken wir die Informationen raus. Es sind momentan 100 Milliarden Marktvolumen draußen. Das gliedert sich wieder in die folgenden 12 Produktkategorien. Und ohne dass ich jetzt die Produktkategorien aufzähle, dann haben wir die Marktanteile veröffentlicht, also welches Mitglied hat wie viele Marktanteile. Und irgendwann haben wir uns gesagt, Mensch, da fehlt doch eigentlich noch eine Komponente der Transparenz in den Key Information Documents, also in diesen Kits, ist ja jeder Emittent verpflichtet, wenn er ein Produkt auflegt, dass er auch den Risikoindikator unter der PRIFS-Regulierung angibt. Also das Risiko ja zwischen 1 und 7. 1 ist niedrig, 7 ist hoch. So gibt es die PRIFS-Regulierung vor, diese Risikokennzahl auf das Key Information Document draufschreibt. Und da haben wir gesagt, dann ziehen wir das doch einfach raus aus den WM-Daten. Also machen wir eine Kooperation mit der WM-Daten in Deutschland und schauen, dass wir für das gesamte Marktvolumen, was wir haben, also für alle ISINs, die dort einfließen, und das sind ja eine ganze Menge Produkte, wenn du das Aktuelle jetzt anschaust, haben wir 132.000 Anlageprodukte und ungefähr, diese haben wir ungefähr 387.000 Hebelprodukte, also ja. 520.000 Produkte, das ist eine ganze Menge, ziehen wir 520.000 Mal den Risikoindikator aus den Key Information Documents raus und verdichten das zu einer Risikokennzahl der Branche oder unseres Marktes. Und da, du hast es gerade gesagt, das ist ein Aha-Erlebnis, gerade wenn ich mit Journalisten gesprochen habe, zum Teil wurde mir immer wieder der Satz entgegengeschleudert, Herr Vollmuth, Ihre Branche ist zu risikoreich, und auch die Verbraucherschützer in Berlin konfrontieren uns auch immer wieder damit und schmeißen alles in einen Topf, weil die denken, dass der Optionsschein genauso viel Risiko hat wie eine Festzinsanleihe oder wie ein Expresszertifikat. Und dann sind wir per se bei denen immer gleich in Risikoklasse 6 und 7, also im roten Bereich. Und deswegen haben wir das auch farblich dargestellt im Marktvolumen und haben jetzt ein Durchschnittsrisiko volumengewichtet für unseren Gesamtmarkt von 2,54. Und wenn du dann mit einem Abgeordneten oder mit einem Vertreter des Finanzministeriums oder mit einem Verbraucherschützer sprichst, und sagst, lieber Verbraucherschützer, auf einer Risikoskala von 1 bis 7, was glauben Sie denn, wo liegen wir denn? Und damals, wie wir das eingeführt haben, bei den ersten Tests, bei den ersten 15.000 Produkten, hat mich der Professor angerufen und hat gesagt, vom wissenschaftlichen Beirat, Christian, rat mal, wo liegen wir? Da habe ich gesagt, ich schätze mal zwischen 3 und 4. Mhm. Und dann kam aber bei einer 2,5 raus. Dann ist das wirklich eine Aussage, womit du dann auch diesen Vorwurf entkräftest, ihr seid alle im roten Bereich und über 50% unseres Marktes sind im grünen Bereich, also im niedrigen Risikobereich.
Und in Österreich ist das nochmal eine minimale Spur weniger risikoreich vom Anlageverhalten, dem großen Fokus, so wie es auch im Vertrieb gemacht mit eben auf die Anlageprodukte. Wir sind jetzt schon bei 33 Minuten. Wir haben im Vorgespräch gesagt, wie lange wird es dauern und so weiter. Ich habe es geahnt. Das ist eine Folge, wo ich am liebsten 90 Minuten sprechen würde. So viele spannende Themen können wir da aufbereiten. Und man muss es halt auch erklären. Und das ist halt der Punkt in der Branche, dass es nicht so easy ist. Man muss halt schon ein bisschen Zeit investieren, um die Produkte zu verstehen, wie man sie im Portfolio-Kontext spiegelt. Und dann ist das mit dem Risiko plötzlich, wie wir jetzt, glaube ich, in den letzten Minuten skizziert haben, eine ganz, ganz andere Sache, als wenn man sich rein auf Produktebene vielleicht ansieht. Auch Hebelprodukte kann man ja protektiv einsetzen. Aber ich glaube, das würde jetzt viel zu weit führen. Ich habe noch eine Frage an dich, Christian. Die Blicke auf Österreich, die du als ZFA-Beirat hast und deine tägliche Arbeit in Deutschland und auch in Europa. Sind Unterschiede zu bemerken zwischen Österreich und Deutschland von den Zertifikatemärkten her, als Frage an einen, der in beiden Verbänden tätig ist?
Ich glaube, dass sich der österreichische und der deutsche Markt im Großen und Ganzen schon ähneln. Jetzt mit Ausnahme, ich habe jetzt euer Marktvolumen nicht auf, ich mache es jetzt aus dem Kopf.
Wir sind aber ich kleiner, glaube, aber pro Kopf sind wir super. Ja.
Pro Kopfseite super. Ja. Ihr seid aber auch, glaube ich, in manchen Produktkategorien, zum Beispiel Bonuszertifikate, spielen bei euch noch eine größere Rolle. Bei uns im aktiven Vertrieb.
Das bin ich als Anleger, den Spaß beiseite, ja. Passt.
Ja, ja. Bei uns siehst du ein ganz klares Segment der Express-Zertifikate, was sehr stark ist. Und bei uns sind über die Jahre die Bonuszertifikate zurückgegangen. Ich kann dir jetzt nicht im Einzelnen erläutern, warum. Aber auch wenn du die Hebelprodukte vergleichst, aufs Gesamtmarktvolumen, haben die natürlich ein niedrigeres Volumen. Also ich glaube, wir nehmen uns da nicht viel. Was vielleicht sich unterscheidet zu euch ist, wir haben vor 2 Jahren die Entscheidung getroffen, dass wir auch die Produktkategorie der Festzins- und Stufenzinsanleihen aufnehmen. Also wir haben eine weitere Produktkategorie beim Einstieg, wenn du auf das niedrige Risiko schaust. Ihr erfasst die Produktkategorie, glaube ich, nicht in Österreich. Aber ansonsten gibt es da nicht so viel Unterschiede. Und ja, also nochmal Glückwunsch, wenn man sich anschaut, wie stark euer Markt gewachsen ist, dann ist das wirklich, habt ihr da eine gute Entwicklung in Österreich. Und auch wir versuchen ja, das Produkt nach wie vor zwischen Anleihe und Aktie dazu platzieren und mit diesen Vorurteilen aufzuräumen. Also wenn ich in die Zukunft schaue, die nächsten 2-3 Jahre, wir verfolgen dann einen Masterplan. Du hast das Risiko angesprochen und als nächstes werden wir sicherlich in diesem Jahr auf die Kosten gehen, weil ich habe immer wieder diesen Einsatz von bestimmten Journalisten im Kopf, den er mir entgegengeworfen hat, Herr Vollmuth, Sie sind zu komplex, Sie sind zu risikoreich und Sie sind zu teuer. Wie wollen Sie damit umgehen? Und meine Antwort war zur Komplexität, wir wollen Sie weiterhin den VW Käfer von vor 50 Jahren fahren ohne Gurtstraffer oder finden Sie ein Airbag eigentlich ganz gut im Auto und sonstige Fahrsicherheitssysteme? Genau. Also wir können zum Ford T-Modell zurück. Das ist auch gefahren, ein bisschen langsamerer und auch von A nach B. Aber die Welt entwickelt sich weiter. Und zweitens, das Risiko hast du ja beantwortet. Das haben wir gemacht und das machen wir beide. Das finde ich auch toll. Das zeigt auch, wie gut die Zusammenarbeit zwischen dem österreichischen und dem deutschen Verband funktioniert. Ich schätze die Vorstandskollegen ungemein bei euch, dass wenn einer was macht, dass der andere sagt, das ist gut und das übernehme ich. Also so soll ja auch Europa funktionieren. Und wir gucken ja auch, was machen andere nationale Verbände und was können wir vielleicht auch übernehmen. Also es muss nicht immer alles von uns kommen, sondern das ist, glaube ich, gute Leute oder gute Teams befruchten sich gegenseitig. Und als nächstes wollen wir uns die Kosten anschauen. Also wir werden dieses Jahr nochmal eine Kostenstudie machen und auch zum Thema Kosten sicherlich nochmal offensiver kommunizieren, weil wir da ganz klar sehen, da sind wir unter den Kosten von aktiv gemanagten Fonds und auch unter teuren Versicherungsprodukten. Und das wollen wir auch nochmal ins Schaufenster stellen, dass wir da eine Alternative sind. Natürlich sind wir ein bisschen teurer als die Standard-ETFs, aber mit Themen ETFs müssen wir uns liegen wir nicht weit weg von und müssen uns, glaube ich, auch nicht verstecken.
Wunderbar. Du, danke für diese ausführliche Figurenzeichnung auch der Branche und der Aufgaben und der Agenda, die da dastehen. Ich möchte noch einmal im Namen aller Österreicherinnen und Österreicher, auch im Namen der Privatanleger für eure Arbeit danken, die da sehr stark auch rückfließt nach Österreich. Jetzt unabhängig von deiner ZFA-Position. Abschließende Frage, Christian, was ist das, was dir an dem Job, den du dir auch irgendwie selbst ausgesucht hast, sage ich jetzt mal, im Tagesgeschäft Spaß macht?
Du, am meisten die Interaktion als Schnittstelle zwischen der Branche, zwischen den Mitgliedern und zwischen dem Regulierer. Also wenn man eine gute Verbindung, eine Verknüpfung zum Regulierer hat, und ich schätze auch die BaFin sehr, ich bin nicht immer mit allem einverstanden, was die BaFin macht. Also ich freue mich nicht über alles, aber eine Aufsichtsbehörde ist dafür da, dass sie die Banken reguliert. Und das Schöne ist, wenn man quasi, ich bin der Übersetzer. Also wenn ich, meine Aufgabe ist ja, dass ich die Interessen der Industrie vertrete. Und mein Ansatz ist, das zu vereinfachen so, dass wir in Brüssel oder bei dem deutschen Gesetzgeber auch gehört werden und auch wahrgenommen werden. Und das ist unglaublich spannend, weil man jeden Tag wieder was aufschnappt und versucht, was zu verbessern. So wie du ja auch mit deinem Podcast ja auch hier deine Zuhörer und Zuhörerinnen aufklärst. Und ich finde das unglaublich spannend, dass ich laufend mit Menschen zu tun habe auf beiden Seiten.
Und das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Lieber Christian, im Hintergrund spielt schon die Abspannmusik. Hat mir riesig Spaß gemacht. Hätte locker verdoppeln, verdreifachen von der Zeit her können. Vielleicht finden wir mal einen anderen Zugang noch. Deine Person jetzt auch der breiten Öffentlichkeit in Österreich vorgestellt. Wir machen 100 Seiten zum 20-jährigen ZFA-Jubiläum als Jubelnummer Print. Und da freue ich mich auch, diesen Content, den wir jetzt erarbeitet haben, gemeinsam in einem, wie ich finde, tollen Gespräch da reinbringen zu können. An euch da draußen danke fürs Reinhören in diese Folge mit Christian Vollmuth und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Christian, ganz lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Jederzeit wieder gerne und wenn ich in Wien bin, dann bestehe ich auf einen gemeinsamen Kaffee vor Ort.
Da bin ich dabei. Tschüss und Baba. Ciao, ciao.